Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag, an dem wir heute Morgen das Thema die Schiffsreise des Apostels Paulus nach Rom betrachten werden. Es geht um ein Gleichnis auf die Kirchengeschichte. Diese historisch stattgefunden habende Geschichte hat eine prophetische Bedeutung, wie wir sehen werden. Vorab eine Frage: Hat jeder das Skript bekommen? Wem fehlt es noch? Da vorne gibt es noch welche. Man braucht es unbedingt, sonst ist es ziemlich schwierig, da mitzukommen. Und später kann man es auch im Internet runterladen auf meiner Homepage www.rogelibi.ch. Die Apostelgeschichte beschreibt bekanntlicherweise die ersten Jahrzehnte der Kirchengeschichte. Es sind exakt die Jahre 32 bis 62 nach Christus, genau 30 Jahre. Die Apostelgeschichte ist damit die einzige vom Heiligen Geist inspirierte Kirchengeschichte, die es gibt. Am Ende dieses Buches stellt sich dem Leser die Frage: Wie sollte es weitergehen? Der Schluss der Apostelgeschichte ist nämlich ein offener Schluss. Wir sehen Paulus als Gefangenen in Rom. Er muss warten, bis seine Ankläger erscheinen. Und noch bevor die Ankläger kommen oder bevor gesagt wird, dass sie nie kommen sollten, hört die Apostelgeschichte auf. Sie besagt einfach noch am Schluss, dass Paulus zwei volle Jahre in Rom war als Gefangener. Wer das römische Recht kennt, dem fällt auf, dass das ein ganz brisanter Ausdruck ist, zwei volle Jahre. Nach römischem Recht mussten die Ankläger innerhalb von zwei Jahren kommen, innerhalb von zwei vollen Jahren. Ansonsten wurde der Angeklagte dann freigesprochen. Und tatsächlich, wir sehen das aus den Briefen, Paulus kam wieder frei und reiste dann einige Zeit herum, wurde aber später wieder neu verhaftet und kam dann endgültig in die Todeszelle nach Rom. Aus dieser Todeszelle hat er dann noch den letzten Brief, den zweiten Timotheusbrief, geschrieben im Jahr 66, 67. Aber wie gesagt, die Apostelgeschichte endet da im Jahr 62. Allerdings eben die Frage bleibt offen, was geschieht jetzt? Paulus wartet, kommt er frei, wird er verurteilt? Das wird nicht beantwortet. Und dieser offene Schluss ist eben sehr bedeutsam. Damit deutet der Heilige Geist an, dass die Kirchengeschichte nicht erfüllt ist mit diesen 30 Jahren. Das war nur der Anfang. Aber alles, was danach kam, war gewissermaßen die Fortsetzung dieses Anfangswerkes. Und auch wir heute stehen immer noch in der Tradition, im Fluss dessen, was einmal da in der Apostelgeschichte begonnen hatte. Nun eben die Frage: Wie sollte es mit der Geschichte der Kirche, mit der Geschichte der Mission weitergehen? Diese Frage wird beantwortet durch die am Ende des Buches beschriebene dramatische Reise des Paulus nach Rom. Sie endete mit Schiffbruch vor der Insel Melite. Und in dieser Geschichte wird uns in allen Details sehr eindrücklich in prophetischer Bildersprache die gesamte Geschichte der Kirche illustriert. Von der Zeit der Apostel bis zur Wiederkunft Christi. Bevor wir da eingehen, sollten wir uns ein paar Gedanken machen allgemein über Schiffsreisen in der Bibel, im Neuen Testament. Wir finden in den Evangelien zwei bedeutsame Schiffsreisen. Die Fahrt im Sturmwind, Jesus schläft im Schiff, beschrieben in allen drei synoptischen Evangelien, Matthäus 8, Markus 4 und Lukas 8. Das Schiff dort illustriert die Gemeinde, Die Jünger im Schiff bilden die Gemeinde vor, die besteht aus allen wahren Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Indem das Schiff durch den Sturmwind gehen musste, wird da hingedeutet auf die Gemeinde, die durch die Stürme des Völkermeeres hindurchgehen sollte. In Jesaja 17, 12 bis 13 wird erklärt, dass in der biblischen Bildersprache das aufgewühlte Meer ein Bild der unruhigen Völker ist. Nun, in dieser Geschichte wird beschrieben, wie der Herr Jesus im Schiff war. Allerdings, er schlief im Schiff. Nun, der Herr Jesus hat ja den Seinen versprochen in Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Herr ist da, im Schiff. Das gibt eben Sicherheit in den schlimmsten Stürmen. Doch manchmal scheint es so, als ob der Herr schlafe. Im Psalm 35, Vers 23 haben wir ein Beispiel, wie Gott in der Not angerufen wird. Und zwar so, wache auf und erwache zu meinem Rechte, mein Gott und Herr, zu meinem Rechtsstreit. Und auch damals haben die Jünger den Herrn im Schiff eben angerufen, ihn geweckt und dann ist der Herr aufgestanden und hat den Sturm gestillt. Und alle haben sich gefragt, wer ist denn dieser, dass sowohl die Wellen als auch der Wind ihm gehorchen? Und wohlverstanden, der Herr Jesus hat das nicht getan im Namen Gottes, sondern er hat gesagt, in eigener Autorität, schweig, verstumme. Der Herr Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das sagt er ja auch in Matthäus 28, Vers 18, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Und so stellt also diese Schiffsreise die Kirchengeschichte ganz knapp dar, als eine Reise durch die Stürme der Weltgeschichte, aber der Herr ist da. Und er greift ein, wenn es nötig ist. Und immer im richtigen Moment. Die zweite Geschichte in den Evangelien, die uns auch eine Fahrt im Sturmwind beschreibt, ist diese. Jesus kommt dann wandeln auf dem Wasser zu den Jüngern, die allein im Schiff waren. Das wird beschrieben in Matthäus 14 und in Johannes 6. Nun, der Herr Jesus war dort nicht im Schiff. Er ging auf einen Berg, um zu beten. Und für die Kirchengeschichte gilt auch, so wie der Herr damals auf dem Berg betete, betet der Herr Jesus heute im Himmel als der hohe Priester für die Seinen, die allein durch die Stürme hindurchgehen würden. Hebräer 7, 27 sagt ausdrücklich, dass der Herr sich als hoher Priester im Himmel für die Gläubigen verwendet, für sie bittet. Der Herr Jesus ist ja als Mensch am dritten Tag nach seinem Tod am Kreuz auferstanden. Er ist als Mensch dann 40 Tage später in den Himmel gefahren und hat sich als Mensch zur Rechten Gottes gesetzt. Der Herr Jesus ist als Mensch nicht mehr hier auf der Erde. Er ist im Himmel. Er ist so getrennt von den Gläubigen. Das ist einfach die andere Seite der Medaille. Der Herr Jesus hat nie aufgehört, Gott zu sein, auch als er Mensch wurde. Und als Gott ist er allgegenwärtig. Und das wird uns eben vorgestellt in der Schiffsreise. Jesus schläft im Schiff. Aber als Mensch ist er nicht allgegenwärtig. Als Mensch ist er im Himmel. Und das wird uns eben vorgestellt in der Geschichte, wo die Jünger allein durch den Sturm gehen. Aber der Herr kam dann in der Not ihnen entgegen. Und so wird es auch für die Geschichte der Kirche enden. Der Herr Jesus wird wiederkommen, wie er das verheißen hat in Johannes 14, 3. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Der Herr Jesus wird wiederkommen und wird all die Seinen aus den Nöten und Stürmen dieser Welt retten in die himmlische Herrlichkeit. Nun, wenn wir diese zwei Geschichten so sehen als ein Bild auf die Kirchengeschichte, fällt es uns nicht mehr so schwer, eben auch in der Geschichte, in Apostelgeschichte 27, eine solche Parallele zu vermuten. Aber zuvor möchte ich noch eine Stelle lesen aus 1. Timotheus 1, Vers 19, wo uns das Glaubensleben mit einer Schifffahrt direkt verglichen wird. 1. Timotheus 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben, unter welchen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Hier wird also ganz klar das Glaubensleben mit einer Schiffsreise verglichen, und zwar eine Schiffsreise, die unter Umständen eben mit Schiffbruch enden kann. Und genau das ist das Thema in Apostelgeschichte 27. Diese dramatische Reise nach Rom endet mit Schiffbruch. Es gibt im Neuen Testament ja verschiedene Abschnitte, die die Kirchengeschichte prophetisch beschreiben. Unter anderem die sieben Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Diese Sendschreiben haben eine wörtliche Bedeutung im Blick auf sieben Gemeinden, die es damals zur Zeit der Abfassung der Offenbarung um 95 nach Christus in Asia, in der Provinz Asia in der heutigen Westtürkei, gegeben hat. Aber weil die Offenbarung grundsätzlich ein prophetisches Buch ist, haben selbst diese historischen Kapitel 2 und 3 eine prophetische Bedeutung. Wir haben ja an einem Bibelstudentag früher schon einmal das im Detail behandelt, diese sieben Sendschreiben im Zusammenhang mit der Kirchengeschichte. Und da habe ich aufgezeigt, Ephesus, das erste Sendschreiben, stellt die nicht verfolgte Gemeinde mit erkaltetem Herzen am Ende der apostolischen Zeit dar. Offenbarung 2, 1 bis 7. Das zweite Sendschreiben an Smyrna beschreibt die verfolgte Gemeinde ab dem ersten Jahrhundert, aber dann über die Zeit von Ephesus am Ende der apostolischen Zeit hinausgehend bis ins vierte Jahrhundert. Die Christenverfolgungen fanden ja statt unter hauptsächlich 10 römischen Kaisern, wobei die letzte war die Verfolgung unter Diokletian. Das war die grausamste. Sie dauerte 10 Jahre und umfasste eigentlich ziemlich das gesamte römische Reich. Aber dann kam die konstantinische Wende um 313. Auf diese Zeit bis 313 weist also das Sendschreiben an Smyrna hin. Dann kommt Pergamus. Das stellt prophetisch die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende dar. Das war die Zeit, als die Kirche und das Christentum schließlich Staatsreligion wurden und die Kirche den Griff zur Macht vollzog. Sehr verhängnisvoll. Das wird alles dort in Pergamus angedeutet. Es war auch die Zeit, in der viele Irrlehren in die Kirche hineinkamen. In Pergamus wird ja angemerkt, dass hier Götzenopfer, Götzendienst betrieben wird. Dann kommt Thyatira. Thyatira stellt die Zeit der Papstkirche dar, ab 440 nach Christus. Das war nämlich die Zeit, als Leo der Erste, Bischof von Rom, den Anspruch erhob, er sei der oberste Bischof über alle Bischöfe der Welt. Und damit war das Papsttum geboren. Das stellt also Thyatira dar. Aber dann kommt glücklicherweise Sardes. Sardes weist prophetisch hin auf die Reformation, die ja mit dem Reformationstag 31. Oktober 1517 ihren Anfang nahm. Das war die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther. Aber Sardes zeigt auch den traurigen Niedergang der Reformation. Doch danach folgt Philadelphia als sechstes Sendschreiben, das prophetisch die Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert darstellen. Und zwar war das die Zeit der Entstehung der Freikirchen in großem Maß. Schließlich folgt Laodicea, das Sendschreiben, das den geistlichen Zerfall der Gemeinden aus der Erweckungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts darstellt. Und das ist die Zeit, in der wir heute stehen. Der innere, moralische und auch lehrmäßige Zerfall dessen, was wirklich eine ganz beeindruckende Erweckungsbewegung war in der Vergangenheit. Und danach kommt Offenbarung 4, Vers 1, Johannes wird in den Himmel entrückt. Was eben bildlich ein Hinweis ist auf die Entrückung der Gemeinde und danach erfolgen die Gerichte über die Erde. Das ist ja genau das Thema, was wir heute Nachmittag behandeln werden, indem wir uns einen Überblick über die gesamte Offenbarung verschaffen werden. Ja, und damit haben wir bereits eine Basis gelegt, um nun diese spannende Geschichte in Apostelgeschichte 27 anzuschauen, zusammen mit ihrer tieferen geistlichen Bedeutung. Übrigens, diese Beschreibung einer Schiffsreise am Schluss der Apostelgeschichte ist aus verschiedenen Gründen sensationell. Es stellt übrigens den ausführlichsten Schifffahrtsbericht dar, den wir heute noch aus der Antike besitzen. Es fällt auf beim Lesen, dass der Text voller Fachausdrücke aus der Nautik, also aus der Schifffahrtskunde, angefüllt ist. Und in der liberalen Theologie hat man ja behauptet, ja, die Apostelgeschichte, das sei eigentlich nicht Geschichte, sondern Fiktion. Und natürlich auch diese Schiffsreise sei eine Fiktion und sie enthalte auch diverse Irrtümer. Nun, in dem Zusammenhang ist interessant, dass es ja vor einigen Jahren eine akademische Sensation gab. Ein gewisser Heinz Warnecke, ein Mann, der sich hobbymäßig sehr, sehr intensiv mit Schifffahrt und mit dem Mittelmeer und mit antiken Berichten über die Schifffahrt auf dem Mittelmeer beschäftigt hatte. Und dieser Heinz Warnecke hat dann auch sich sehr für Apostelgeschichte 27 interessiert und schließlich eine Doktorarbeit verfasst. Und zwar, das Sensationelle war, der Mann hatte kein Abitur, hatte nicht studiert und die Doktorarbeit wurde aber akzeptiert. Also sensationelle Arbeit. Eine Zusammenfassung seiner Arbeit findet man in dem Buch von Heinz Warnecke und Thomas Schiermacher herausgegeben. War Paulus wirklich auf Malta? Ein neues Licht fällt auf die theologisch heiß umstrittene letzte Schiffsreise des Völkerapostels, historische Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte, Echtheit der Paulusbriefe. Nun, dieser Mann weist nach, dass die liberale Theologie sich ständig geirrt hat, indem sie in ihren Kommentaren über die Apostelgeschichte dem Schreiber der Apostelgeschichte diverse Irrtümer unterschoben hat. Und der Mann zeigt, die haben den Text falsch verstanden, weil sie von Schifffahrt nichts verstanden haben. Und schon gar nicht von Schifffahrt auf dem Mittelmeer. und er weist nach, wie der Text im Detail exakt mit der Situation des Mittelmeeres und den Besonderheiten der Mittelmeerschifffahrt in der Antike übereinstimmt. Er zeigt dann auch, dass die übliche Übersetzung der Insel mit Malta falsch ist. Im griechischen Text steht auch nicht Malta, sondern Melite. Aber man hat das eben identifiziert mit Malta, aber das passt überhaupt nicht. Zum Beispiel, vor Malta geht ja das Meer sehr steil in die Tiefe. Aber in der Apostelgeschichte endet ja die Schifffahrt mit einem Schiffbruch, weil das Schiff eben auf Felsen und Untiefen des Meeres eben auffährt und durch die Gewalt der Wellen zerschellt. Das gibt es bei Malta gar nicht. Und die Apostelgeschichte beschreibt ja einen Meerbusen vor dieser Insel. Nun, den sucht man vergeblich auf Malta. Und wenn man weiterliest, Apostelgeschichte 28, haben wir ja die Geschichte mit dieser Giftschlange, die Paulus beißt, ohne dass es ihm etwas ausmacht. Nun, auf Malta gibt es keine Giftschlangen. Aber er weist eben nach, es gab in der Antike mehrere Inseln mit dem Namen Melite. Und die Insel, die genau der Beschreibung entspricht in der Apostelgeschichte, heißt heute Kephallenia. Das ist eine der westgriechischen Inseln. Und alles im Detail stimmt dort, eben geografisch, auch von den klimatischen Bedingungen her. Es heißt in der Apostelgeschichte, die Matrosen, der Kapitän, konnten nicht erkennen, was das für eine Insel war. Erst als sie dann gelandet waren, ans Ufer geschwommen waren, erfuhren sie, dass die Insel Melite hieß. Wie konnten solch erfahrene Leute keine Ahnung haben, wie diese Insel heißen sollte? Nun, unter günstigen Wetterbedingungen hätten sie die Insel sofort erkannt, weil Kephallenia besitzt einen sehr hohen Berg, sehr markant, aber es ist sehr typisch, dass Kephallenia immer wieder bewölkt ist, und zwar so, dass die Wolkendecke runterkommt bis aufs Meer. Und in diesen Situationen ist Kephallenia nicht zu erkennen, auch für solch erfahrene Leute. Alles passt einfach im Detail. Und auf Kephallenia gibt es die Sandviper. Das ist nun die giftigste Schlange Europas. Auch das passt natürlich wunderbar zu Apostelgeschichte 28. Also dieses Werk von Warnecke ist nichts anderes als ein Bumerang, der schließlich den Kritikern der Bibel eine ganze Liste von Irrtümern und Fehlern nachweist, um schließlich zu zeigen, dass der Schifffahrtsbericht absolut korrekt verfasst ist. Aber noch mehr, die Details sind so korrekt, dass man zum Schluss gezwungen wird, hier wird nicht eine Fiktion erzählt, sondern Geschichte, die tatsächlich genau so stattgefunden hat. Aber es stellt sich die Frage, warum wird die Schiffsreise so detailliert beschrieben? Nun, die Frage wird beantwortet dadurch, indem wir sehen, dass diese Geschichte eben eine tiefere geistliche Bedeutung hat. Es ist ein Gleichnis auf die gesamte Kirchengeschichte. Wir lesen jetzt die Verse 1 bis 3 aus Apostelgeschichte 27 und wir werden den ganzen Text immer so einteilen, dass wir die Parallelen sehen zu den Epochen, zu den sieben Epochen der sieben Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Es war ja so, dass Paulus sich vor dem Landpfleger Felix in Caesarea auf den Kaiser berufen hatte, auf das oberste Gericht, weil er von den führenden Juden angeklagt war. Und so musste er eben nach Rom gehen. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie den Paulus und etliche andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der Schar des Augustus. Die Schar des Augustus, das war eine Elitetruppe der römischen Armee. Als wir aber in ein adramyttisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Orte längs der Küste Asias zu befahren, fuhren wir ab. Und es war bei uns Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonich. Und des anderen Tages legten wir zu Sidon an, also im heutigen Südlibanon. Und Julius behandelte den Paulus sehr wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Paulus hat ja den größten Teil des Neuen Testaments verfasst. Von den 27 Büchern des Neuen Testaments stammen 14 aus der Feder von Paulus oder aus dem Diktat von Paulus. Ich zähle hier den Hebräerbrief mit. Die Begründung findet man in einem früheren Bibelstudientag, wo wir den Hebräerbrief ja hier in Rickenbach behandelt haben. Dann spare ich das. Paulus als der Mann, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat und auch in Kolosser 1 am Schluss schreibt, dass er dazu bestimmt war, die Offenbarung des Neuen Testaments auf das Vollmaß zu bringen, steht also hier als Vertreter der neutestamentlichen Offenbarung. Er ist ein Gefangener. Nun, das weist darauf hin, wie die Wahrheit sehr früh in der Kirchengeschichte Beschränkungen unterworfen worden ist. Wir finden nämlich bereits am Ende des ersten Jahrhunderts finden wir den Niedergang der Christenheit. Das wird besonders deutlich dargestellt im Sendschreiben an Ephesus, wo der Herr zwar lobt, dass äußerlich so viele Dinge noch korrekt und in Ordnung sind, aber der Herr sagt, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also die brennende Liebe, wo der Herr Jesus den ersten Platz im Herzen einnimmt, die war nicht mehr da. Und der Herr sagt im Sendschreiben an Ephesus, wenn du nicht Buße tust, so werde ich deinen Leuchter wegrücken aus seiner Stelle. Also der Herr gibt sich nicht zufrieden mit dem zweiten Platz oder dritten Platz und so weiter, sondern er will den ersten Platz. Und wenn er diesen Platz nicht hat in den Herzen, dann wird er das Zeugnis auf die Seite tun. Nun, wir finden da eine Parallele. Dieser Hauptmann, Julius, war ja ein sehr freundlicher Mann. Und die Bibel sagt, er behandelte Paulus sehr wohlwollend, erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Aber das entspricht genau der Herzenshaltung von Ephesus. Es ist nicht die erste Liebe, aber sehr wohlwollend gegenüber Paulus. Das ist eben nicht die brennende Liebe, aber es ist immerhin noch etwas da. Der Herr sagt nicht, dass Ephesus eben völlig auf falschen Wegen war, aber eben die erste Liebe, die brennende Liebe war vorbei. Es war nur noch eine wohlwollende Haltung gegenüber der Wahrheit. In diesen ersten Versen finden wir auch Aristarchus erwähnt, ein Mazedonier aus Thessalonich. Dieser Aristarchus war ein Zeuge, der für Christus litt. Wir finden ihn bereits schon in Apostelgeschichte 19, als dieser schlimme Krawall in Ephesus stattgefunden hatte. Das war übrigens damals so schlimm, dass Paulus in 2. Korinther 1 schrieb, er sei damals am Leben verzweifelt. Er hatte mit dem Leben abgeschlossen, er dachte, jetzt ist es fertig. und hat nur noch seine Hoffnung auf den Gott gesetzt, der die Toten auferwecken wird. Nun, dieser Aristarchus war hier auch zugegen. Apostelgeschichte 19, das ist ein Schreibfehler, es ist Vers 29. Und die ganze Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig nach dem Theater, in dem sie die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit fortrissen. Und die kamen in größte Lebensgefahr als Zeugen für Christus. Später in Kolosser 4, da schrieb Paulus aus der Zelle in Rom während der ersten Gefangenschaft von 2 Jahren in Rom, am Schluss der Apostelgeschichte. Ich lese aus Kolosser 4, Vers 10. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas. Betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Dieser Aristarchus, der also mit Paulus nach Rom ging, als Begleiter, um ihm beizustehen, kam später auch ins Gefängnis. Und darum nennt Paulus ihn Aristarchus, mein Mitgefangener. Also dieser Aristarchus steht für die, die litten um ihres Glaubens willen. Und so sehen wir in Aristarchus eine Parallele zu Smyrna, der Zeit der verfolgten Gemeinde. Dort in Smyrna, der Name bedeutet Bitterkeit. Da sagt der Herr in Offenbarung 2, Vers 9, ich kenne deine Drangsal. Vers 10, fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Es gab in der Erfüllung 10 Perioden von Verfolgungen. Und schließlich sagt der Herr, sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone oder den Siegeskranz des Lebens geben. Dann gehen wir weiter zu Vers 4. Da finden wir eine Parallele zur Epoche von Pergamus. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Ab Vers 4. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Und als wir das Meer von Zilizien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lycien. Und als der Hauptmann daselbst ein alexandrinisches Schiff fand, das nach Italien segelte, brachte er uns auf dasselbe. Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe gen Cnidus gekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin, gegen Salmone. Und als wir mit Mühe an ihr dahinfuhren, kamen wir an einen gewissen Ort, Schönhafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Laesa war. Nun ab Vers 4 wird die Reise mühsam. Die Winde waren entgegen. Ich muss erklären, damals in der Antike hat man das noch nicht praktiziert wie heute, wo man mit gewissen Segeleinstellungen gegen den Wind fahren kann. Also Gegenwind war ein grundsätzliches Problem. Und so hatten sie da bereits sehr große Mühe. Aber schließlich konnten sie ja umsteigen von dem adramytischen Schiff in Vers 6 in ein alexandrinisches Schiff, das eben das Ziel Italien hatte. Aber auch mit dem neuen Schiff geht die Reise schwierig weiter. Vers 7 sagt, viele Tage langsam segelten, mit Mühe gen Cnidus gekommen und sie segeln, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin. Schließlich Vers 8, und als wir mit Mühe an ihr dahinfuhren, kamen wir nach Schönhafen. Dieser Schiffswechsel ist schon mal bedeutsam. Von einem adramytischen Schiff geht man auf ein alexandrinisches, ein ägyptisches Schiff. Dieser Schiffswechsel symbolisiert eine grundsätzliche Wende in der Kirchengeschichte, die eben mit der konstantinischen Wende kam. Nicht wahr? Die Gemeinde war vom 1. Jahrhundert bis ins Jahr 313 die verfolgte Gemeinde. Von der Welt abgelehnt, verachtet. Aber mit der konstantinischen Wende geschah Folgendes. Zuerst wurde die christliche Religion, wie man sie nannte, erlaubte Religion und bald darauf Staatsreligion. Wer Christ war, hatte plötzlich Vorteile und konnte zu den hohen Ämtern gelangen. Und das war der Moment, wo manche Christen auf die Idee kamen, jetzt sind wir im tausendjährigen Reich. Jetzt herrschen wir. Sie sagten das natürlich ein bisschen fromm getarnt. Christus herrscht jetzt durch die Kirche. Und darum kam eben diese Idee auf, das tausendjährige Reich in der Offenbarung, das sei also bereits jetzt da und wir müssen da nicht mehr auf ein zukünftiges Kommen des Herrn warten, bis dann das tausendjährige Reich anbrechen würde. Nein, wir sind jetzt in dieser Zeit, Christus herrscht. Und so wurde die verfolgte Kirche die herrschende Kirche. Das war natürlich etwas ganz Falsches. Denn nirgends im Neuen Testament hat die Gemeinde einen Auftrag bekommen, um in dieser Zeit als Gemeinde, als Kirche zu herrschen. Das sollte eben erst dann einmal der Fall sein, wenn Jesus Christus als der König aller Könige mit allen Gläubigen erscheinen wird, dann werden sie mit ihm herrschen. Das wird auch in Offenbarung 20 im Zusammenhang mit dem tausendjährigen Reich gesagt. Aber jetzt noch nicht. Und Paulus wirft das ja den Korinthern vor, die manche falsche Vorstellungen hatten. In 1. Korinther 4, Vers 8 steht, schon seid ihr gesättigt. Schon seid ihr reich geworden. Ihr habt ohne uns geherrscht. Und ich wollte wohl, dass ihr herrschtet, auf dass auch wir mit euch herrschen möchten. Denn mich dünkt, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christo. Wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf die jetzige Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab mit unseren eigenen Händen arbeitend. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir. Als Auskehricht der Welt sind wir geworden, ein Auswurf aller bis jetzt. Also Paulus sagt, wir Apostel, wir haben das Los der Christen, werden abgelehnt in dieser Welt. Aber ihr Korinther habt euch adaptiert. Jetzt seid ihr bereits zum Herrschen gekommen. Das war falsch. Aber diese Stelle, wenn die schon eine Bedeutung hatte, damals für die Korinther, erst recht seit dem 4. Jahrhundert für die Christenheit. Und das war ein schwerer Irrtum. Und das hat auch zu weiteren Irrtümern in der Kirchengeschichte geführt, bis hin zu den Religionskriegen, die von der Kirche, von Rom geführt worden sind. Das wäre alles nicht denkbar gewesen, hätte man sich an die biblische Lehre gehalten, dass es jetzt nicht die Zeit des Herrschens ist für die Gemeinde. Aber wir sehen, durch diese konstantinische Wende geschah eine ganz grundsätzliche Wende in der Kirchengeschichte Und die wird eben durch diesen Schiffswechsel dargestellt. Aber schon bevor der Schiffswechsel stattgefunden hatte, sehen wir die ersten Probleme in Vers 4 schon. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Bereits ab dem 2. Jahrhundert in großem Maß, es begann schon am Ende des 1. Jahrhunderts, aber dann besonders ab dem 2. Jahrhundert und 3. Jahrhundert kamen unzählige Irrlehren in die Kirche hinein. Zum Beispiel Vorstellungen, dass Abendmahl irgendwelche geistliche Wirkungen hätte, um Kraft über den Tod zu vermitteln, oder die Vorstellung, dass Heiraten eigentlich etwas Minderwertiges ist, ein höher geistlicher Stand ist, die Ehelosigkeit. Und damit entstand schon im 2. Jahrhundert das Eremitentum, dass Einzelne als Einsiedler in die Wüste gingen und dachten, so hätten sie einen höheren geistlichen Stand erreicht. Und weil es immer mehr solche Eremiten gab, begann man dann auch mit den Klöstern. Eben wenn viele Einsiedler zusammen sind, dann ist es am Schluss ein Kloster mit vielen Mönchen, beziehungsweise Nonnen. Ja? Das hat alles so sehr früh begonnen, aber durch ganz unbiblische Lehren, die behauptet haben, dass eigentlich das Natürliche, das Irdische etwas Minderwertiges sei. Das hat man übernommen aus der platonischen Philosophie, in der nur das Geistige einen Wert hatte, aber alles, was mit Materie zu tun hatte, das war minderwertig. Und so kam dieses falsche Denken hinein und dann auch die Idee, die Sexualität in der Ehe sei etwas Minderwertiges. Das war nicht christliches Denken, sondern unchristliches Denken aus der griechischen Philosophie. Und diese Dinge kamen auch schon eben in der Zeit, als die Gemeinde eine verfolgte Gemeinde war, hinein. Das entspricht diesen Winden, die uns entgegen waren. Aber nach dem Schiffswechsel wird das Ganze noch viel schlimmer. Dann kommt eben viele Tage langsam, mit Mühe, da uns der Wind nicht heranließ, als wir mit Mühe an ihr dahinfuhren. Jetzt muss ich aber erklären, was sind denn die Winde in der Bibel für ein Bild? Wir lesen Epheser 4, Vers 14. Wir müssen aus der Bibel die Bildersprache der Bibel erlernen. Paulus sagt dort in Vers 13, dass die verschiedenen Gaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, gegeben seien, um die Gläubigen zum Wachstum zu verhelfen. Vers 13, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Sondern die Wahrheit festhalten in Liebe, lasst uns heranwachsen in allem zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Vers 14 macht klar, verschiedene Winde sind ein Bild von allen möglichen falschen Lehren, die da kommen durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit. Unmündige Christen werden durch sie hin und her geworfen, weil sie keine klare Orientierung besitzen. Also diese Winde in der Apostelgeschichte sind ein Bild von falschen Lehren, die ganz besonders, eben noch stärker als im 2. und 3. Jahrhundert, ab dem 4. Jahrhundert in die Kirche hineinkamen und alles mühsam werden ließen. Jetzt muss ich noch etwas erklären. Das Wort für Geist in der Bibel, Pneuma, heißt ja Geist, aber auch Wind. In Johannes 3, Vers 8 macht der Herr Jesus ein Wortspiel Er spricht über den Wind. Du weißt nicht, woher der Wind kommt und wohin er geht. Und so ist auch jeder, der aus dem Geist Geborene, eben wie das Wirken des Geistes Gottes, das menschlich eben nicht zu begreifen ist, nicht einzuordnen ist. Und dort, der Jesus spricht also über den Geist Gottes und vergleicht den Geist Gottes mit dem Wind, der da weht, von dem man nicht weiß, woher er kommt und wohin er geht. Da merkt man also dieses Wortspiel Pneuma, das diese Doppelbedeutung hat. Aber die Bibel spricht auch über Geister in der Mehrzahl. Und das sind eben böse Geister. Ich lese aus 1. Timotheus 4 eine Prophetie, die Paulus etwa im Jahr 64 geschrieben hatte. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, falls bei Ihnen übersetzt ist, in den letzten Zeiten, das ist ein Übersetzungsfehler. Der griechische Text ist hier klar, es sind nicht die letzten, sondern die späteren, die nachfolgenden Zeiten. Also die Zeiten, die folgen werden auf die Zeit der Apostel. In den späteren Zeiten etliche von dem Glauben, vom Glaubensgut, abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. Also hier wird ganz klar gesagt, dass falsche Lehren durch betrügerische Geister kommen. Es sind Lehren in der Mehrzahl von Dämonen. Nun, hier geht es speziell um zwei falsche Lehren. Verbieten zu heiraten. Das ist eben diese Irrlehre ab dem 2. Jahrhundert. Es ist eine höhere geistige Stufe oder geistliche Stufe, wenn man nicht heiratet. Weil heiraten eigentlich etwas Minderwertiges ist. Wegen der Sexualität in der Ehe. Aber die Bibel sagt in Hebräer 13, die Ehe sei geehrt in allem. In allem, das heißt in allen ihren Aspekten. Es gibt keine verachtenswerten Aspekte im Eheleben. Aber das wurde verdreht und darum verbieten zu heiraten. Und das führte dann eben zum Zölibat. Das ist eine Lehre von Dämonen. Zweitens, verbieten oder gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung. Da sehen wir die Askese. Man meinte, indem man sich eben asketisch verhält und nicht genügend isst oder eben sich ständig von Speisen enthält, dass man dadurch eine höhere geistliche Stufe erreichen würde. Sind Lehren von Dämonen. Und das hat eben begonnen, schon durch die Gnostiker am Ende des 1. Jahrhunderts, die diese neuplatonische Lehre von den Griechen übernommen haben, alles Irdische ist eigentlich minderwertig. Und darum auch Speise ist an sich etwas Minderwertiges, denn es ist Materie. Und eine höhere geistige Stufe ist eben, wenn man sich von Speisen enthält, asketisch lebt. Und die Bibel sagt, nein, wir dürfen es genießen, indem wir es bewusst aus der Hand Gottes nehmen und dafür danken. Und wenn Timotheus also diese Lehre vorstellt den Gläubigen, dann wird er ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. In der Einzahl. Das ist ganz wichtig. Wenn in der Bibel gesprochen wird über die Lehre, über die richtige Lehre, ist es immer in Einzahl. Es wird nicht über die Lehren gesprochen, sondern die Lehre des Christus, 2. Johannesbrief. Die gesunde Lehre, immer wieder in der Einzahl. Aber hier haben wir den Kontrast, Lehren von Dämonen. 4 Vers 1. Und da haben wir eben auch diese Winde, schon in Vers Apostelgeschichte 27, Vers 4, weil die Winde uns entgegen waren. Und so wird also deutlich, was diese Winde zu bedeuten haben. Ab dem 4. Jahrhundert, ab der konstantinischen Wende, kamen sehr viele Irrlehren in die Kirche hinein, und zwar unzählige falsche Lehren über Gott. Da wurde die Dreieinheit Gottes geleugnet, die Gottheit des Heiligen Geistes geleugnet, die Gottheit des Sohnes Gottes geleugnet. Und seine ewige Sohnschaft wurde geleugnet. Und alle möglichen Varianten kamen damals auf. Und ebenso der Reliquienkult kam immer mehr in die Kirche hinein, dass man irgendwelche Überreste von sogenannten Heiligen verehrte. Und man begann auch verstorbene Gläubige als Heilige zu verehren. Alle diese Dinge kamen ganz massiv in die Kirche hinein. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause, wie nach dem Programm, und fahren dann mit der Parallele zu Pergamus weiter. Wir fahren jetzt weiter. Wir haben diesen neuen Abschnitt gesehen mit dem alexandrinischen Schiff, die Parallele zur Zeit ab der konstantinischen Wende und die Parallele zu Pergamus habe ich schon angetönt. Im Sendschreiben an Pergamus sagte Herr Jesus zur Gemeinde: Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Der Satan ist der Fürst dieser Welt, sagt Johannes 12, 31. Und wenn die Gemeinde da wohnt, wo der Thron des Satans ist, dann drückt das etwas Besonderes aus. Sie ist da zu Hause. 10-mal findet man in der Offenbarung den Ausdruck, die auf der Erde wohnen. Zur Beschreibung der Menschen, die eben hier auf dieser sündigen Erde zu Hause sind und die Herrschaft des Himmels nicht anerkennen. Das sind die, die auf der Erde wohnen. Und wenn der Herr sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, dann drückt das aus, ihr seid da zu Hause. Und eben ab der konstantinischen Wende hat die Kirche sich hier auf der Erde eingerichtet und sich hier heimisch gefühlt. Und in diesem Sendschreiben an Pergamus wird auch vorgeworfen, dass da Götzenopfer gegessen wird und Hurerei getrieben wird. Das ist eben die Parallele zu dieser Zeit, in der immer mehr Okkultismus, sprich Reliquienkult, Marienverehrung, Heiligenverehrung in die Kirche hineingekommen sind. Das entspricht eben diesen Winden. Und wie gesagt, die Bibel spricht über die Lehren in der Mehrzahl von Dämonen, 1. Timotheus 4. Wir haben in Epheser 4 gelesen, hin und her geworfen von jedem Wind, der da kommt, eben durch die Verschlagenheit der Menschen, durch betrügerische Irrtümer. Auch da von jedem Wind, da sind diese vielen verschiedenen Winde gemeint. Die falschen Lehren, die sind immer in der Mehrzahl, weil es alle möglichen Richtungen und Meinungen gibt. Aber die wahre Lehre ist immer in der Einzahl. Und in dem Sinn ist es natürlich sehr bedenkenswert. In der heutigen Zeit ist das sehr typisch, gerade in Bibelschulen. Und zwar auch, und theologischen Ausbildungsstätten, und zwar auch sogenannten Bibeltreuen. Der Dozent sagt, zu diesem Punkt gibt es etwa 6 verschiedene Meinungen unter den Exegeten. Ich persönlich vertrete den Standpunkt 5, aber ich könnte mir durchaus auch den Standpunkt 2 vorstellen. Und dadurch wird bei den Studenten so ein, ich nenne das ein evangelikaler Agnostizismus gefördert. Ich war die Agnostiker, das sind die Menschen, die sagen, man kann nicht wissen, was wahr ist. Gibt es Gott? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man kann sowieso nicht wissen, was Wahrheit ist. Und der evangelikale Agnostizismus, der sagt, man kann eigentlich gar nicht wissen, was die Wahrheit ist. Natürlich haben wir die Bibel und die Bibel ist die Wahrheit. Aber im Prinzip weiß eigentlich doch niemand so ganz genau, was jetzt nun gilt. Eben, es gibt diese Ansicht, es gibt jene Ansichten, es gibt nochmals 4 andere Ansichten und ebenso ganz, ganz sicher kann man auch nicht sein. Und die, die dann ganz, trotzdem ganz sicher sind, das sind dann eben die Gesetzlichen oder die Neokonservativen und so weiter, das sind alles Ausdrücke, die verwendet werden. Aber wenn wir uns bewusst sind, natürlich, wir können uns irren. Aber das Wort Gottes irrt nicht. Nun, kommt aber dazu, Gott hat die Fähigkeit, uns sein Wort klar zu machen. Wenn wir nämlich sagen, man kann nicht genau wissen, was richtig ist, welches die richtige Auslegung ist, dann sagt man eigentlich nicht, ich bin demütig, sondern man sagt, Gott ist nicht in der Lage, uns Christen zu sagen, was sein Wort bedeutet. Und das ist eigentlich ein schwerwiegender Punkt. Und darum, wir sollen uns bemühen, eben der Lehre, wie Paulus sagt bei Timotheus, der guten Lehre sei ihr genau gefolgt. Und darum müssen wir uns bemühen. Wir fahren weiter und lesen Apostelgeschichte 27 ab Vers 9. Das entspricht nun der Epoche von Thyatira, wo die Kirche eben zur Papstkirche von Rom wird. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch die Fasten schon vorüber waren, ermahnte Paulus und sprach zu ihnen. Ich unterbreche kurz den Bibeltext. Die Fasten, das bezieht sich auf das Fasten an Yom Kippur, der so ungefähr anfangs Oktober stattfindet. Und in der alten Welt war das so, ab dieser Zeit, ab Oktober, hörte man mit der Schifffahrt auf dem Mittelmeer auf. Das war in der Antike zu gefährlich. Und das erklärt eben, warum die Fahrt schon unsicher war, weil auch die Fasten, also Yom Kippur, schon vorüber waren. Er mahnte Paulus und sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Ungemach und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens geschehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem von Paulus Gesagten. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phönix zu gelangen und dort zu überwintern vermöchten, einem Hafen für Kreta, der gegen Nordost und gegen Südost zieht. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie ihren Vorsatz erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren dicht an Kreta hin. Aber nicht lange danach erhob sich von Kreta her ein Wirbelwind. Im Griechischen steht das Wort Anemos Typhonikos, also ein Taifun, Euroklydon genannt. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Winde nicht zu widerstehen vermochte, gaben wir uns preis und trieben dahin. Als wir aber unter einer gewissen kleinen Insel, Klauda genannt, hinliefen, vermochten wir kaum des Bootes mächtig zu werden. Dieses zogen sie herauf und bedienten sich der Schutzmittel, indem sie das Schiff umgürteten. Und da sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, ließen sie das Takelwerk nieder und trieben also dahin. Indem wir aber sehr vom Sturme litten, machten sie des folgenden Tages einen Auswurf. Und am dritten Tage warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter auf uns lag, war zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung entschwunden. Paulus steht hier auf als Prophet. Er kündigt die Zukunft an. Ich sehe das. Und so finden wir auch im Neuen Testament prophetische Abschnitte über die Zukunft der Kirche. Ich habe schon erwähnt, 1. Timotheus 4, Vers 1, in späteren Zeiten werden Lehren von Dämonen kommen, verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Das sind also diese Dinge, die zum Eremitentum und zum Mönchstum geführt haben, schon ab dem zweiten, dritten Jahrhundert und schließlich auch zum Zölibat. Wir finden Prophetien über die Zukunft der Christenheit zum Beispiel nebst 1. Timotheus 4 auch in 2. Timotheus 3, Vers 1 und folgende. Dort aber für eine spätere Zeit, da geht es um die letzten Tage der Christenheit. Oder 2. Petrus 3, Vers 1, auch die und folgende, die letzten Tage. Oder 1. Johannes 2, Vers 18 und folgende, über die letzte Stunde. Und viele, viele andere Abschnitte. Also das Neue Testament ist voll von solchen Weissagungen über die Zukunft der Christenheit, die auch deutlich machen, dass es sehr schwierig und sehr gefährlich werden wird. Paulus sagt sogar in 2. Timotheus 3, Vers 1, dies wisse aber, dass in den letzten Tagen schwere oder gefährliche Zeiten sein werden. Aber nicht erst in den letzten Tagen, auch schon für die Zeit nach der Zeit der Apostel war vorausgesagt als eine schwierige Zeit. Und so sagt also Paulus, ich sehe, dass die Fahrt mit Ungemach und mit großem Schaden geschehen wird. Aber der Hauptmann, der ja so wohlwollend war gegenüber Paulus, der sagt, ja, Paulus, sag du, was du sagen willst. Der Spezialist hier auf dem Schiff, das ist nicht Paulus, sondern der Steuermann, der Kapitän. Und der Schiffsherr, das war der Schiffsbesitzer. Und so sehen wir, das begann mit der konstantinischen Wende. Ab dieser Zeit wurde der Klerus wichtig. Und zwar, als die Kirche begann eben zu herrschen, hat man auch die Machtstrukturen des Römischen Reiches kopiert und auf die Kirche übertragen. Der Papst entsprach dann dem Kaiser. Und die höchsten Beamten unter dem Kaiser im Römischen Reich entsprachen dann die Kardinäle und so weiter bis runter zu dem einfachen Priester, Mönch und dann zum Laien. Man hat also die Machtstrukturen des Römischen Reiches kopiert und damit fand ein ganz entscheidender Wechsel statt. Besonders also mit der Bildung der päpstlichen Kirche, die dem Zeitalter Thyatira entspricht. Die Autorität des Klerus war höher angesetzt als die Autorität des Wortes Gottes. Die Autorität der Konzilsbeschlüsse wurde über das Wort Gottes gestellt. Und so war nicht mehr die Frage, was sagt die Heilige Schrift zu dem und dem Punkt, sondern was haben die Kardinäle gesagt? Was haben die Konzilien beschlossen? Was hat der Papst dazu erklärt? Genau wie hier. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem von Paulus Gesagten. Und das ist der Anfang der Katastrophe, die dann zum Schiffbruch führen musste. Nur ein paar technische Details. Wir lesen Vers 12, der Hafen war ungeeignet zum Überwintern. Und da wurde geraten, man solle dort abfahren und nach Phönix kommen, nach Phönix gelangen. Da haben liberale Ausleger gedacht, Phönix, das sei irgendein unbekannter Hafen auf Kreta. Und das Problem ist, in dem gleichen Vers wird ja gesagt, nach Phönix zu gelangen und dort zu überwintern vermöchten, einem Hafen für Kreta, muss man übersetzen. Nicht einen Hafen von Kreta. Phönix, ich habe das in der Fußnote 3 erklärt, ist eine Ortschaft auf der westlichsten Südspitze des Peloponnes. Es gibt ja dort so drei große Südspitzen. Die westliche Südspitze, dort findet man den alten Hafen Phönix. Das war also nicht ein Hafen auf Kreta, sondern ein Hafen für Kreta. Wir kennen das von Bremerhaven. Bekanntlich ist Bremerhaven nicht in Bremen, ja? Aber Bremerhaven war ein Hafen für die Stadt Bremen. Und so war eben Phönix auch ein Hafen für Kreta, der gegen Nordost und gegen Südost zieht. Einen solchen Hafen findet man nämlich auf Kreta nirgends, der dieser Beschreibung, der gegen Nordost und gegen Südost zieht. Das passt nicht. Und da haben natürlich Bibelkritiker wieder gesagt, seht ihr, der Schreiber der Apostelgeschichte hat sich geirrt. Nein, diese Liberalen haben sich geirrt. Die Bibel irrt nicht. Aber beim richtigen Phönix, beim Peloponnes, dort findet man einen solchen Hafen, der dieser Beschreibung entspricht. Ja, am Anfang sieht alles irgendwie so verheißungsvoll aus. Vers 14, ein Südwind sanft wehte, meinten sie ihren Vorsatz erreicht zu haben. Und dann geht es ab Vers 14 los mit dem Wirbelwind Euroklydon. Ein Taifun. Das sind eben diese typischen Herbststürme auf dem Mittelmeer. Das sind Stürme, die wirbeln im Uhrzeigersinn auf dem Mittelmeer. Und wenn man sich das eben auf der Karte vergegenwärtigt, wo das Schiff damals war, und dann kommt ein Wirbelwind im Uhrzeigersinn, dann ist klar, dass schließlich eben das Schiff in Kefalonia und nicht etwa in Malta unten landet. Das würde gar nicht passen. Der Taifun hat ganz natürlicherweise das Schiff eben dann nach Kefalonia gebracht. Ja, das war also ein Tiefdruckgebiet, das diese Katastrophe ausgelöst hat. Ein schrecklicher Sturm, also schlimmer als all diese Winde, die man bisher gesehen hat in Apostelgeschichte 27. Das kommt jetzt. Und so können wir sagen, die Irrlehren der katholischen Kirche ab der Zeit des Papsttums im 5. Jahrhundert, die haben alles Frühere in den Schatten gestellt. Und diese Irrlehren haben die gesamte oder den größten Teil der Christenheit in Europa mit sich fortgerissen. Und es fehlte allgemein an Widerstandskraft. Die ganze Masse gewissermaßen wurde mitgerissen. Und schließlich, haben wir in der Geschichte gelesen, führte das dazu, dass man einen Teil der Schiffsladung wegwarf, um das Schiff zu erleichtern. Und so wurden unzählige Wahrheiten des Evangeliums im Lauf des Mittelalters, das Mittelalter beginnt mit der Zeit um 600, ja, das ist der Beginn des Mittelalters. Die Zeit davor nennt man die Antike. Also ab dieser Zeit, diese Jahrhunderte des dunklen Mittelalters, das entspricht dieser Zeit des Sturmes, wo eine Wahrheit des Evangeliums nach der anderen über Bord geworfen wurde. Und wir haben gelesen, viele Tage lang war das Sonnen- und das Sternenlicht verfinstert. Das entspricht eben diesem dunklen Mittelalter, in dem auch dem Volk die Bibel entrissen wurde. Die katholische Kirche lehrte, die Bibel darf man nur auf Lateinisch studieren. Und im Mittelalter, die meisten normalen Leute konnten kein Lateinisch, nur die Gebildeten. Also war der Zugang schon von vornherein verschlossen. Und selbst wenn man Lateinisch konnte, die Kirche lehrte, aber nur der Klerus ist in der Lage, die Bibel zu verstehen. Und darum müssen es die Kleriker, nur die Kleriker sollen die Bibel lesen und erklären. Und nicht das einfache Volk oder die Nicht-Kleriker überhaupt. Und so kam es zu dieser Dunkelheit des Mittelalters. Die Bibel wurde dem normalen Menschen entzogen. Und die Verkündigung des Wortes in der Kirche war so verdreht und so eingeschränkt, dass eben die Parallele ganz auf der Hand liegt. Tagelang war das Sonnen- und das Sternenlicht verfinstert. Das Licht des Evangeliums wurde durch die Irrlehren der Werkgerechtigkeit und des Ablasses völlig verdunkelt. Es wurde gelehrt, der Mensch wird gerettet durch seine eigenen Werke. Er muss etwas leisten und immer wieder leisten und dann kommt er auf den Weg in Richtung Rettung, aber eine Sicherheit auf Rettung, das gibt es nicht. Und der Mensch brauche Ablass, um im Jenseits auch eben Straferleichterung im Fegefeuer. Fegefeuer, ein Begriff, den die Bibel überhaupt nicht kennt, um Ablass des Fegefeuers zu bekommen. So wurde das Evangelium verdunkelt und zwar, genau wie es hier heißt, zuletzt war alle Hoffnung auf Rettung entschwunden. Die Lehre der Heilsgewissheit wurde durch die Angst und Unsicherheit ersetzt. Dabei, die Lehre der Bibel über die Heilssicherheit ist ja so wunderbar. Römer 8, Vers 1, da erklärt Paulus: Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Oder im gleichen Kapitel, Vers 37. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Oder Johannes 10, Vers 27, wo der Herr Jesus sagt, im Blick auf seine Schafe, die seine Stimme hören: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren. Die alte Elberfelder hat nicht Sperr gedruckt, weil es im Griechischen ganz betont ist. Ume, also nicht wird gesagt, nicht verloren, ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Diese Sicherheit gibt das Neue Testament denen, die echt bekehrt sind und wiedergeboren sind. Aber diese Lehre der Heilsgewissheit ging völlig verloren. Und wir haben in unserem Text gelesen, Vers 19, Vers 20, da aber viele Tage lang weder Sonne und noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter auf uns lag, war zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung entschwunden. Nicht einmal der Papst, der oberste Chef der katholischen Kirche, hat Gewissheit, wenn er stirbt. Wie war das vor wenigen Jahren, als Johannes Paul II. Starb? Dann wurde gesagt, jetzt muss man für ihn beten. Ja, nicht mal er. Also. Und darum ist es so schön, dass die Geschichte weitergeht. Ab Vers 21 finden wir nun die Parallele zur Epoche von Sardes, wo die Reformation vorgebildet wird. Vers 21. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, Da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den Schaden nicht ernten sollen. Und jetzt ermahne ich euch, gutes Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dessen ich bin und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid gutes Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf eine gewisse Insel verschlagen werden. Nun, der Text beginnt hier in Vers 21, in diesem neuen Abschnitt: lange Zeit ohne Speise. Das entspricht genau eben dieser Epoche von Thyatira, die Jahrhunderte ohne geistliche Ernährung im Mittelalter, ohne das Wort Gottes. Und die Bibel durfte ja nicht in Landessprachen übersetzt werden, sodass die Leute wirklich wissen konnten, was in der Heiligen Schrift steht und was nicht. Man wusste sehr wohl, warum man das verbot. Denn sonst hätten die Leute sofort gemerkt, dass all diese Lehren der Heiligen Schrift widersprechen. Und nun, die Reformation beginnt mit Martin Luther. Und er hat die Bibel studiert und hat wieder neu entdeckt, dass die einzige Wahrheit, die gilt, ist die Heilige Schrift. Er hat als Mönch festgestellt, bei den Augustinern war er, dass die Konzilbeschlüsse einander gegenseitig widersprechen. Obwohl nach katholischer Lehre ein Konzilsbeschluss unfehlbar sei. Er hat gemerkt, dass die Konzilsbeschlüsse der Heiligen Schrift in so vielen Punkten widersprechen. Und er hat wieder neu entdeckt, nur die Bibel ist Gottes Wort und ist verlässlich. Sola Scriptura, allein die Schrift. Wir müssen die Heilige Schrift als Maßstab ins Zentrum setzen. Und das entspricht hier: da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach. Jetzt wird plötzlich wieder das Wort Gottes ins Zentrum gesetzt. Und ausgerechnet in der Reformation war es der Römerbrief von Paulus, der das Ganze ausgelöst hatte. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Römer 1. Das führte zum Turmerlebnis von Martin. Und er stellte fest: ach so, nicht durch Werke, durch Glauben, allein durch das Vertrauen auf das, was Jesus Christus getan hat, durch das Vertrauen auf Gottes Wort. Und dadurch wurde auch die Heilsgewissheit und die Heilssicherheit in der Reformation wieder neu entdeckt. Wenn das Heil nicht abhängt von meiner eigenen Treue, sondern allein von dem, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, ja, dann gibt es Sicherheit. Weil dieses Werk war 100%, es ist vollbracht. Also ohne Werke, allein durch das, was der Herr am Kreuz vollbracht hat. Und so kam ab der Reformation für viele die Freude des Heils wieder auf. Und Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus den Klöstern ausgetreten oder sogar geflohen, wie zum Beispiel Katharina von Bora, die mit etwa 10 anderen Ordensschwestern in Fässern verpackt aus dem Kloster hinausgeschmuggelt wurde, unter ganz dramatischen Umständen. Und bis sie dann ganz erschöpft mit Dr. Luther zusammentrafen. Ja? Und da begann diese Liebesgeschichte. Eine schöne Liebesgeschichte. Es gibt schlechte, das ist eine ganz gute. Ja, und so haben die Gnade Gottes erkannt und das Heil wieder neu entdeckt. Und Paulus sagt: denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Was auch auffällt, ist, wie in diesem Abschnitt Mut gemacht wird. Ich ermahne euch, gutes Mutes zu sein. Und dann Vers 24, ein Engel sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Und dann Vers 25, er ermahnt die Leute, deshalb seid gutes Mutes, ihr Männer. Und sehen wir auch das Gottvertrauen. Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Das Vertrauen auf Gott und auf sein Wort. Und das war so typisch und charakteristisch für die Reformation. Man muss einmal diese Lieder aus der Reformation wieder neu studieren, den Text anschauen, wie viel Gottvertrauen hier zum Ausdruck kommt. Und natürlich der Klassiker, ein feste Burg ist unser Gott. Und in diesem Lied wird auch gesagt, wenn sie uns auch alles nehmen, Weib und Kinder. Aber das Wichtigste können sie uns nicht nehmen. Dieses Vertrauen bis zum Letzten, das ist ganz charakteristisch für die Reformation. Dieses persönliche Vertrauen auf Gott und sein Wort und diese neue Freudigkeit. Und darum hat auch der Gesang in der Reformation sich völlig verändert. Nicht wahr? Der Ursprung der katholischen gregorianischen Gesänge, der Ursprung war schon gut. Aber die Art und Weise, wie man das gesungen hat, eine Katastrophe. Viel zu langsam, so richtig in einer mystischen Art und Weise, wie man nicht hier auf Erden wäre. Und zwar, indem man diese Lieder ganz, ganz langsam singt, gibt das so etwas Schwebendes und Meditatives. Die gleichen Gesänge im richtigen Tempo singen würden, können die ganz flott tönen. Mal versuchen, einen gregorianischen Choral mal ganz flott zu singen. Ja, und in der Reformation hat man gemerkt, dass dieses ganze Mystische, das auch zusammenhängt mit diesen abgedunkelten Kirchen, und den Gerüchen von Weihrauch und so weiter. Dieses ganze meditative Zeugs hat man über den Haufen geworfen und das nüchterne Wort Gottes wieder entdeckt. Und darum wurden die Kirchen dann plötzlich auch hell und die Gesänge richtig glaubensfroh. Aber man wusste genau, wo das Fundament ist, nicht wahr? Wenn man singt, ein feste Burg ist unser Gott. Weiß man genau, wo das Fundament ist. Aber der Kontrast zu den heutigen modernen Songs. Man muss mal nur das Notenbild anschauen. Diese Bögen. Ständig wird eine Sechzehntelnote noch rübergebunden. Gerade vor dem Eins, ja? Oder eine Achtelnote rübergebunden vor dem betonten Teil im Takt. Ja, das hat seine Auswirkung. Das führt dazu, dass der Gesang so schwebend wirkt. Ja? So, dass man nie richtig weiß, wo ist das Eins, wo ist das Drei? Immer ein bisschen daneben. Ja? Das drückt genau auch dieser Relativismus aus. Niemand weiß ganz genau, ob es so ist und nicht anders. Das ist, die einen sehen es ein bisschen so, die anderen so, aber Hauptsache, wir haben so ein Gefühl, ja? Wo wir da schweben. Und dann kommt automatisch auch das Gefühl, jetzt müssen die Augen so langsam halb zugehen und die Arme hoch. Das ist ganz typisch. Man kann also musikalisch genau erklären, was da geschieht. Das sind objektive Dinge. Und darum hat man auch diese Klarheit, wo die Akzente sind, nicht mehr. Und man muss auch mal darauf achten, wie die Wörter falsch betont werden. Nicht wahr? Jedes Wort hat an einer bestimmten Stelle einen Akzent. Und wenn die Lieder dauernd so komponiert sind, dass der Akzent in der Musik gegen den Akzent in den Wörtern geht, ja, was ist dann wichtiger? Das Wort oder die Musik, die das Wort tragen soll? Also es geht sogar gegen die Sprache, aber eben in der Reformation, die Akzentsetzung ist richtig, und man weiß genau, wo man steht. Man hat ein festes Fundament. Ein feste Burg ist unser Gott. Ja? Und nicht ein feste Burg ist unser Gott. Hm? Ja. Also das Liedgut der Reformation ist voller Ermutigung zum Gottvertrauen. Jetzt lesen wir weiter in Vers 27. Es war eine so schöne Geschichte. Und jetzt, als aber die 14. Nacht gekommen war und wir in dem Adriatischen Meer umhertrieben, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, dass sich ihnen ein Land nahe. Und als sie das Senkblei ausgeworfen hatten, fanden sie 20 Faden. Ich habe in der Fußnote erklärt, das sind ungefähr 36 Meter. Nachdem sie aber ein wenig weitergefahren waren und das Senkblei wiederum ausgeworfen hatten, fanden sie 15 Faden, nur noch 27 Meter. Und indem sie fürchteten, wir möchten etwa auf felsige Orte verschlagen werden, warfen sie vom Hinterteil 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Matrosen aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Boot, es handelt sich um das mitgezogene Rettungsboot, nicht wahr? Und das Boot unter dem Vorwande, als wollten sie vom Vorderteil Anker auswerfen, in das Meer hinabließen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Dann hieben die Soldaten die Taue des Bootes ab und ließen es hinabfallen. Ja, jetzt wird das eine ziemlich traurige Geschichte, wo eben die Verschlagenheit und Bosheit des Menschen wieder zum Zug kommt. Das hinterhältige Verhalten dieser Matrosen entspricht eben auch in der Reformation folgendem. Die geistliche Erweckung der Reformation wurde von manchen missbraucht für ungeistliches, sündiges Verhalten. Da waren zum Beispiel die Bauernkriege, die ja in den 1520er Jahren ausbrachen. Der deutsche Bauernkrieg, das war eine Katastrophe. Nicht wahr? Natürlich hatten die Bauern gemerkt, die Leute da hoch oben, die missbrauchen ihre Macht systematisch. Die katholische Kirche hat es missbraucht und hat uns unterdrückt und betrogen. Und sie haben gesehen, nicht nur die Kleriker, auch die weltlichen Fürsten, die unterdrücken uns und die saugen uns systematisch aus. Das war wirklich schrecklich. Bauern haben durch diese vielen Abgaben, waren die gezwungen, ihren Hof ständig zu verkleinern, bis er so klein war, dass man eine Familie gar nicht mehr ernähren konnte. Und in der Reformation hat man entdeckt, ja, der Mensch hat eine Verantwortung persönlich vor Gott. Und eben der Glaube an die Autorität der Menschen wurde brüchig. Indem Luther aufgezeigt hat, wie verlogen der Klerus da oben war. Und das hat eben zu falschen Schlussfolgerungen geführt. Und jetzt machen wir auch da eine Revolution. Die Bauern haben einen Aufstand gemacht. Luther war entsetzt. Er hat gesagt, das ist nicht mein Werk. Das kann ich nicht unterstützen, diese Revolution. Und die wurde brutal niedergeschlagen. Da sind Zehntausende von Bauern und auch anderen aus den tieferen Schichten wurden getötet. Die Leichen lagen nur noch so umher. Vielleicht bis 100.000 Tote. Und das alles in dieser Zeit der Erweckung. Nicht wahr? Und dann gab es im Zusammenhang mit dieser Hugenottenbewegung, das war auch eine ganz wunderbare Sache, die Hugenotten, besonders eben in Frankreich, die Gnade Gottes erkannt haben, für den Glauben gelitten haben. Und da kam es zur Kamisardenbewegung, die Schwarzhemdenbewegung. Das war eine Entartung aus dem Hugenottentum heraus. Und plötzlich kamen da auch Phänomene von Zungenreden und solchen Dingen rein. Und da war besonders bekannt ein Mädchen, ein ganz einfaches Mädchen in Frankreich. Wenn sie in Trance war, dann hat sie in der Zungenrede Hochfranzösisch gesprochen. Das konnte sie gar nicht. Aber in Trance hat sie Hochfranzösisch gesprochen und hat dann Befehle gegeben, der Priester muss ermordet werden. Und das wurde dann auch ausgeführt. Und so war die Kamisardenbewegung, muss man sagen, wirklich eine ganz traurige, ein trauriger Niedergang aus dieser Erweckungsbewegung der Hugenotten heraus. Oder ich habe noch ein Beispiel, man könnte noch viel, viel mehr anführen. Heinrich der VIII. In England, der hatte ein Riesenproblem. Er hatte keinen männlichen Nachkommen. Ja, mit Mädchen konnte er nichts anfangen. Ja? Der wollte ein männlichen Nachkommen, hat er sich scheiden lassen und gehofft, die nächste Frau, die würde ihm dann einen Jungen gebären. Und es ging bei ihm sogar so weit, dass er noch eine weitere Frau heiraten wollte, während die vorige Ehe noch bestand. Und da hat ihm natürlich der Vatikan gesagt, das geht auf keinen Fall. Das ist illegal, was du machst. Das ist nicht zu akzeptieren. Und dann war für Heinrich das natürlich eine tolle Sache. Die Reformation zeigt uns, wir können uns von Rom lossagen und dann mache ich, was ich will. Ja? Und auf diesem Weg ist dann die anglikanische Kirche entstanden. Das war keine richtige Reformation. Und darum ist die anglikanische Kirche eben zu großen Teilen auch so katholisch geblieben. Das war gar keine richtige Reformation. Und eben das entspricht diesem hinterhältigen Verhalten der Matrosen. Die geistliche Erweckung wird missbraucht für ungeistliches und sündiges Verhalten. Und das mag wohl manchem Fürsten auch in Deutschland eben gerade richtig gekommen sein. Jetzt können wir uns eben von Autoritäten da oben lossagen und können unseren eigenen Kurs fahren, ohne dass eben eine Umkehr im Herzen geschehen war. Ja, aber dann lesen wir weiter ab Vers 33, wo wir die Parallele finden zur Epoche von Philadelphia. Philadelphia heißt auf Deutsch Bruderliebe und entspricht der Epoche der Erweckung im 18. und 19. Jahrhundert. Als es aber Tag werden wollte, merken wir, jetzt kommt das Licht über dem Horizont, ermahnte Paulus, alle Speise zu nehmen und sprach, heute ist der 14. Tag, dass ihr zuwartend ohne Essen geblieben seid, indem ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Erhaltung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen. Und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Alle aber, gutes Mutes geworden, nahmen auch selbst Speise zu sich. Wir waren aber in dem Schiffe, alle Seelen, 276. Also, der Sonnenaufgang wird sichtbar. Gott schenkt neues Licht über sein in der Erweckungszeit wieder aufgefundenes Wort. In der Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts wurde eine unüberschaubare Vielzahl von tiefgehenden Bibelkommentaren geschrieben, wie nie zuvor in der Kirchengeschichte. Also man hat in der Reformation, kann man sagen, die Grundwahrheiten der Bibel wieder entdeckt, aber in der Erweckungsbewegung ging man weiter und entdeckte die ganze Bibel wieder neu. Ich war zum Beispiel, nur als, um das zu illustrieren, das prophetische Wort war in der Reformation noch nicht so wichtig. Ich habe zum Beispiel alle Kommentare von Johannes Calvin zu Hause. Große, schöne Bände, Alte Testament, Neue Testament. Und da ist ausführlich kommentiert, 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose und so weiter. Und dann kommt man zu den Propheten. Und das sind doch einige Prophetenbücher. Dann wird es richtig mager im Vergleich. Und dann im Neuen Testament, alles kommentiert, Johannes Calvin, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römerbrief und so weiter. Für die Offenbarung habe ich keinen Band. Das war gar kein Thema. Hat er gar nicht kommentiert. Und natürlich, die Reformatoren, die mussten die Grundwahrheiten des Evangeliums, wie wird man gerettet? Worauf stützt sich der Glaube ab? Was ist Autorität und was ist nicht Autorität? Das wurde alles so schön geklärt. Was ist die Gnade Gottes, die uns rettet und die mit uns geht, auch tagtäglich? Darum können wir Gott vertrauen, auch in den Nöten des Lebens. Das alles wurde neu entdeckt und auch herausgestrichen. Aber die Reformatoren haben selber gesagt, Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche muss ständig reformiert werden. Das ist ein Prozess. Die Reformation ist nicht etwas Abgeschlossenes, sondern es ist der Beginn eines Prozesses. Und in dem Sinn kann man sagen, waren die Christen aus der Erweckungsbewegung reformierter als die Reformatoren. Ja, weil sie haben das prophetische Wort auch wieder neu entdeckt. Die Wiederkunft Christi und auch die Unterscheidung, das Kommen des Herrn Jesus für die Gemeinde, für die Heiligen und dann das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit mit allen Heiligen. Und so wurden auch viele Kommentare, gerade auch über die prophetischen Bücher der Bibel, geschrieben, aber nicht nur über die, über alle Bibelbücher. Und man hat in dieser Zeit auch entdeckt, Essen und gerettet werden gehört zusammen. Ich war 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, Gott, welcher will, unser Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nicht nur gerettet werden, Punkt, sondern gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, dass Menschen sich bekehren und dann im Wort Gottes systematisch unterwiesen werden, sodass sie die Wahrheit der Bibel kennenlernen. Die Wahrheit der Bibel ist nicht für Theologen, sondern die ist für Christen. Und so hat man das wieder ganz neu entdeckt, das Essen, das Speise aufnehmen, das gehört zum normalen Christsein. Darum soll auch jeder täglich die Bibel studieren. Aber das reicht nicht. Der Christ muss auch persönliches Bibelstudium betreiben. Also die Errettung ist nicht genug. Gläubige sollen im Wort Gottes gründlich unterwiesen und verwurzelt werden. Und Paulus sagt, dass nicht nur alle gerettet werden, sondern er sagt, keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und das ist interessant, wenn man die Literatur anschaut im 18., 19. Jahrhundert, da wird die Heilsgewissheit, die schon die Reformatoren entdeckt haben, noch viel weitergeführt. Noch mehr vertieft und erklärt und begründet, sodass man sagen kann, die Lehre der Heilsgewissheit erfuhr eine gründliche Vertiefung. Und dann haben wir gesehen, Paulus dankte Gott und brach das Brot. Und genau in der Zeit der Erweckung wurde die biblische Lehre über Anbetung und den Tisch des Herrn wieder ganz neu entdeckt. Die Lehren aus 1. Korinther 10 und 1. Korinther 11, 1. Petrus 2, alle Gläubigen sind Priester und wir sollen Gott geistliche Schlachtopfer darbringen, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Gott will nicht nur, dass wir Predigten hören, sondern dass wir in der Anbetung ihm etwas bringen. Ich war oft, sprechen Leute über eine Predigt als von einem Gottesdienst. Das ist völlig falsch. Wir dienen nicht Gott, wenn wir eine Predigt anhören. Der predigt, der dient Gott. Für ihn ist es Gottesdienst, aber die zuhören, die bringen keinen Gottesdienst. Ihnen wird ja gedient. Gottesdienst ist eben, wenn wir Gott dienen in der Anbetung und ihm unser Lob, unseren Dank für die Gabe seines Sohnes bringen. Und wir sehen, es wird nicht nur ermahnt, sondern der Text sagt, alle wurden gutes Mutes und alle essen. Und so war eben die Erweckungszeit, die Zeit der Bibelkommentare, des Bibelstudiums. Nicht nur persönlich, auch Unterweisung auf Bibelkonferenzen. Das ist ein neues Phänomen in der Kirchengeschichte. Diese Bibelkonferenzen, wo man systematisch die Bibel lehrt und weitergibt. Und so haben in dieser Zeit viele Christen eine fundierte Kenntnis der Heiligen Schrift bekommen. Und eben nicht nur einfach ein paar Einzelne, Bibellehrer, sondern breit. Die Kenntnis der Bibel unter den Gläubigen war einfach sehr weit verbreitet. Wenn man das jetzt mit heute vergleicht, man sieht, wie gerade jetzt junge Menschen, das ist die nächste Generation, die kommt, es wird so wenig Bibelkommentare, so wenig Bibelkommentare werden studiert. Das ist unglaublich. Ich meine, wenn ich das schon vergleiche mit meiner Jugend und wie wir das gemacht haben, das war eine ständige Beschäftigung. Neben der Schule hat man Bibelkommentare studiert und auch meine Freunde haben sich so interessiert. Und heute muss ich sehen, auch ganz liebe gläubige junge Leute, aber kein Bibelstudium. So wenig Interesse. Aber die Erweckungszeit war die Zeit eben des Bibelstudiums. Und sehr überraschend kommt in diesem Text die Mitteilung, alle Seelen auf dem Schiff waren 276. Warum ist das so wichtig? Nun, plötzlich wird hier vergegenwärtigt, wer alles auf dem Schiff war. Ja? Und gerade in der Erweckungszeit wurde auch die Wahrheit vom einen Leib Christi, der alle wahrhaft Erlösten auf der ganzen Erde umfasst, neu entdeckt. 1. Korinther 12, Epheser 3 und 4. Und eben, man entdeckte neu nicht nur die Gläubigen in meiner Gemeinde. Ist sowieso ein eigenartiger Ausdruck, meine Gemeinde, weil der Herr Jesus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Es ist die Gemeinde Christi. Natürlich, wenn wir sagen, meine Gemeinde, dann wollen wir nicht sagen, die gehört mir, sondern man will damit sagen, die Gemeinde, wo ich bin, ja? Aber manchmal muss man sich schon überlegen, ob da eben nicht vielleicht doch zu viel drin steckt, wenn man von meiner Gemeinde spricht oder eben nur die Gläubigen gerade so am Ort sieht, anstatt zu sehen, dass eben das Wort Gottes klar lehrt, alle Gläubigen auf der ganzen Erde gehören zum Leib Christi. Der Leib Christi ist nicht die Ortsgemeinde, sondern umfasst immer alle Gläubigen auf der Erde. Und dann sehen wir, alle haben Paulus gehorcht. Und dieser Gehorsam gegenüber Gottes Wort in allen Aussagen, der wurde eben auch entdeckt in der Erweckungszeit und von unzähligen treuen Christen dieser Epoche auch wirklich umgesetzt. Ja, diese Zahl 276 will sagen, das sind alle, die auf dem Schiff waren. Und genau in dieser Zeit hat man wieder entdeckt, alle Gläubigen auf der ganzen Erde, die gehören zum Leib Christi. Nicht nur gerade die Gläubigen in der und der Denomination. Das wurde eben neu entdeckt. Und eben auch der Gehorsam, der war so charakteristisch. Es war ja in der Erweckungszeit, gerade in England, waren viele Adligen, die damals eine ganz deutliche Umkehr erlebt haben. Und viele von denen haben sich gesagt, dieser Schmuck, den wir haben, das ist weltlich, dieser Luxus, in dem wir schwelgen. Und die haben begonnen, ihr Zeugs zu verkaufen. Und da waren auch viele Gläubigen dafür bekannt, denen sah man an, dass die viel beteten. Die Knie an ihren Anzügen waren ganz deutlich sichtbar, dass die eben so viel gebetet haben. Es war wirklich eine besondere Zeit. Und jetzt gehen wir weiter zur Epoche von Laodicea. Laodicea heißt die Volksgerechte, die es eben allen recht machen will, so dass sie besucherfreundlich ist. Als sie sich aber mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie den Weizen in das Meer warfen. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber einen gewissen Meerbusen, der einen Strand hatte, auf welchen sie, wenn möglich, das Schiff zu treiben gedachten. Und als sie die Anker gekappt hatten, ließen sie sie im Meere, machten zugleich die Bande der Steuerruder los und hissten das Vordersegel vor den Wind und hielten auf den Strand zu. Da sie aber auf eine Landzunge gerieten, ließen sie das Schiff stranden und das Vorderteil saß fest und blieb unbeweglich, Das Hinterteil aber wurde von der Gewalt der Wellen zerschellt. Der Soldatenrat aber war, dass sie die Gefangenen töten sollten, damit nicht jemand fortschwimmen und entfliehen möchte. Der Hauptmann aber, der den Paulus retten wollte, hinderte sie an ihrem Vorhaben und befahl, dass diejenigen, welche schwimmen könnten, sich zuerst hinabwerfen und an das Land gehen sollten. Und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Stücken vom Schiffe. Und also geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. Und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite heiße. Also, die Zeit der Sättigung ist vorbei. Als sie sich aber mit Speise gesättigt hatten. Und jetzt wird das Schiff erleichtert, indem man die Weizenladung ins Meer warf. Ich war dieses alexandrinische Schiff, das war ja ein Weizentransport, ein Getreideschiff. Damals war Ägypten die Kornkammer für Rom. Und ein solches Schiff mit einer Länge von 40 Metern, das brachte vielleicht 1000 Tonnen Weizen aus Ägypten in die Stadt Rom. Das war ja damals eine Millionenstadt und die war angewiesen eben auf solchen Import aus Nordafrika. Und jetzt lesen wir also da, wie diese kostbare Weizen, diese Nahrung, ins Meer geworfen wurde. Und beim Weizen denke man an Johannes 12, wo der Herr Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und so weist das Weizenkorn hin auf den Herrn Jesus, der für uns in den Tod gehen sollte und als Folge davon eine große Frucht der Erlösung hervorbringen sollte. Nun, wenn man jetzt sagt, in diesem Zusammenhang, der Weizen wurde über Bord geworfen, hat das sehr viel zu sagen. Im 20. Jahrhundert werden unter dem Einfluss der liberalen Theologie alle grundlegenden Lehren der Bibel über Bord geworfen. Gottheit Christi, Auferstehung und Wiederkunft Christi, die Inspiration der Bibel und so weiter und so fort. Die Schätze des Glaubens werden über Bord geworfen. Darum haben ja einige Bibellehrer ab 1915 eine Buchreihe herausgegeben, The Fundamentals, The Testimony for a Truth, die Fundamente, das Zeugnis für die Wahrheit. Und da haben diese Bibellehrer aus Amerika, die haben gesehen, wie die liberale Theologie immer mehr in die Kirchen, auch in Amerika, eindringt, nachdem das schon in Europa begonnen hatte. Und die wollten verhindern, dass es weitergeht. Und darum haben sie diese Buchreihe geschrieben, um zu zeigen, was sind unaufgebbare Fundamente des christlichen Glaubens. Und das hat dazu geführt, dass man solche Leute, die das immer noch glauben, was in diesen Büchern steht, die Bibel ist inspiriert, Jesus Christus ist auferstanden, er wird wiederkommen, und so weiter, das sind Fundamentalisten. Ist ja schon interessant. Die immer noch festhalten und den Weizen nicht über Bord werfen, das sind diese Unmöglichen. Aber eben, der Weizen wird über Bord geworfen und schließlich haben wir ja gelesen, die Anker wurden gekappt. Ja, was bedeutet der Anker? Nun, in Hebräer 6, Vers 18 bis 19 lesen wir von der vor uns liegenden Hoffnung, die wir als sicheren und festen Anker der Seele haben. Die christliche Hoffnung, aber auch die christliche Hoffnung wurde durch die liberale Theologie abgeschnitten. Und es wurde gesagt, man muss die Botschaft der Bibel dem modernen Menschen anpassen. Ja, das hat dazu geführt. Und schließlich kommt der Zusammenbruch des Schiffes. Das heißt, das ist noch zukünftig, das christliche Zeugnis auf Erden wird in einem totalen Desaster enden. Aber trotz des Schiffbruches, alle auf dem Schiff, die Leben hatten, die Totenteile, die waren verloren, ja? Aber alle Seelen, das heißt, die lebendige Seelen waren, die wurden gerettet. Und so werden alle Gläubigen, dargestellt in diesen 276 Seelen, Schließlich bei der Entrückung, wenn der Herr Jesus kommt, um die Gemeinde zu sich zu nehmen, nach 1. Korinther 15, 51 und 1. Thessalonicher 4, Vers 13, in das himmlische Melite gerettet werden. Und so haben wir doch einen sehr eindrücklichen Überblick mit einem Kapitel am Ende der Apostelgeschichte, das uns zeigt, ja, es endet nicht gut mit diesem Zeugnis, das so schön begonnen hatte. Und es ist ja interessant, wir enden in der Apostelgeschichte mit einer Herbstreise auf dem Mittelmeer. Und das ist eben die gefährliche Zeit, wo man gar nicht reisen sollte. Und wie begann es in der Apostelgeschichte? Apostelgeschichte 2, am Pfingsten, da kamen doch Juden aus der ganzen Mittelmeerwelt, und sogar aus Irak, Babylonien und Persien und aus Arabien kamen nach Jerusalem. Ja, das war eben gerade Pfingsten, Juni. Und das war die idealste Zeit fürs Reisen auf dem Mittelmeer. Drum, von den drei jüdischen Festen, wo alle Israeliten nach Jerusalem gehen sollten, Passa, Pfingsten und Laubhütten, war das Pfingstfest das meistbesuchte von den Auslandjuden, weil man am besten reisen konnte auf dem Mittelmeer. Und so beginnt eigentlich die Apostelgeschichte mit einer Zeit der idealen Reise auf dem Mittelmeer und endet mit einer katastrophalen Schiffsreise im Herbst, wo man nicht mehr fahren sollte. Es endet mit Schiffbruch und trotzdem eben in dem Unglück diese wunderbare Rettung. Alle kommen auf die Insel Melite. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle enden.